Und drei ideale äußere Bedingungen. Guten Morgen, Gregi.
Guten Morgen, Dori.
Heute haben wir den Artikel 182 StPO, Beizug einer sachverständigen Person. Was ist im 182er geregelt?
Der 182er von der Strafprozessordnung sagt, dass Staatsanwaltschaft und Gericht, also nicht die Polizei, eine sachverständige Person können beiziehen, wenn sie selber nicht über die besonderen Kenntnisse oder Fähigkeiten verfügen, um für zur Feststellung von der Beurteilung von einem Sachverhalt erforderlich sind.
Ich möchte dich gerade korrigieren. Du sagst, sie können, ich sage, sie müssen beiziehen, so Fälle. Also es ist dann nicht im Belieben, wenn sie Fachkenntnisse nicht haben, müssen sie beiziehen.
Fair point.
Jetzt, es geht nicht um Rechtsfragen, sondern um sachverhaltsbezogene Aspekte von einem Strafverfahren. Beispiel oder was oft vorkommt, sind medizinische, technische, chemische oder psychologische Einschätzungen.
Genau, aber hast du auch schon ein Rechtsgutachten verlangt oder ein Rechtsgutachten eingereicht?
Ich habe auch schon ein Rechtsgutachten erstellen und einreichen. Das ist bei komplexen Auslegungsfragen oder bei ausländischem Recht.
Ich denke, bei ausländischem Recht bietet es sich noch eher an. Ich finde, bei Schweizer Recht finde ich es immer noch heikel, und das muss man schon sehr gut erklären am Gericht, dass man am Gericht möchte erklären, wie sie das Gesetz zu verstehen haben. Da könnte man schon schnell einmal implizit den Vorwurf mitschwingen, du checkst es ja vermutlich sowieso nicht so ganz, und das Gericht könnte das Gefühl haben, hast du eigentlich das Gefühl, ich sei dumm.
Ich glaube, im Vinzenz-Prozess sind diverse Rechtsgutachten eingeführt worden. Und dort geht es ja wirklich um eine komplexe juristische Frage, die noch nicht beantwortet worden ist vom Bundesgericht. Und ich glaube, gerade in so Konstellationen hat man schon ein Spielraum mit dem Spielen.
Wir reden da ja jetzt von Parteigutachten. Mhm. Also ein Gericht oder Staatsanwaltschaft kommt ja nie auf die Idee.
Das stimmt jetzt wiederum auch nicht. Zumindest hat die Staatsanwaltschaft 3 auch wieder im Vinzenz-Prozess scheinbar von einem Rechtsprofessor die Anklageschrift anschauen. Was ja da bei allen Problemen, dass das nicht parteiöffentlich gemacht worden ist und nur internes Qualitätsmanagement gewesen soll sein, wäre das auch so ein Fall, dass man Expertise ins Team hineinholt.
Gut, ich habe gerade gedacht, warum fallst du mir ins Wort? Was habe ich jetzt übersehen? Aber in dem Fall hast du keine Kenntnis davon, dass eine Staatsanwaltschaft oder ein Gericht ein Rechtsgutachten in Auftrag gegeben hat.
Richtig? Nein, das habe ich noch nie erlebt.
Gut, okay.
Also, wenn oder wenn muss eine sachverständige Person beizogen werden?
Das steht ja eigentlich im Gesetzestext immer dort, wenn eben eine gewisse Fragestellung besondere Kenntnisse oder Fähigkeiten voraussetzt.
Genau, und in solchen Fällen ist es nicht nur zulässig, jemanden beizuziehen, sondern es ist zwingend. Das ergibt sich bereits aus dem 182er, aber auch aus der Rechtsprechung.
Klassische Anwendungsfälle sind forensisch-psychiatrische Begutachtung, ist sicher eines der häufigsten. Auch dort, wo es darum geht, um Gehaltsbestimmungen etc. Also die ganze forensische Abklärung im Zusammenhang mit BM ist wichtig.
Genau, lass mich da gerade einhaken. Also im Gesetz steht, wenn man besondere Kenntnisse und Fähigkeiten braucht. Jetzt sagen wir, der Staatsanwalt hat selber Chemie studiert und wäre durchaus in der Lage, die Gehaltsbestimmung selber vorzunehmen. Was gilt in so einem Moment?
Ich denke, so individuelle Fähigkeiten sind ja oft nicht bekannt und es braucht da dort auch eine gewisse Unabhängigkeit und eine Nachvollziehbarkeit von dritter Stelle, um das zu machen.
Eben, es braucht in so einem Fall auf jeden Fall ein offizielles Gutachten.
Es ist ja fast schon vergleichbar, dass der Staatsanwalt, die Staatsanwältin nicht seinen eigenen Übersetzer sein können, obwohl es fließend Französisch redet, dann kommt auch niemand auf die Idee, dass man es hat zwar mal einen Staatsanwalt gegeben als Schlachtross mit seinem Hund im Zimmer, der hat ja immer selber alles übersetzt, aber das ist eher die Ausnahme gewesen.
Der hat noch viel, viel mehr anders auch gemacht. Was dürfen das Gutachten beurteilen und was nicht?
Ja, sie dürfen sicherlich nicht eigene Schlussfolgerungen ziehen, die über eine Fragestellung hinausgehen. Also ich denke, sie dürfen sicher nicht das beantworten, was sie nicht gefragt werden. Und sie dürfen natürlich in diesem Zusammenhang auch nicht auf rechtliche Schlussfolgerungen und Subsumptionen einlassen, was gerade bei der forensisch-psychiatrischen Begutachtung teilweise doch mitschwingt, dass man da von Verhältnismäßigkeit etc. redet. Das ist natürlich dann wieder am Gericht vorbehalten.
Wobei wir dann da oft das Problem haben, dass man dann eben die Begriffe will übersetzen, aber andere Wertungen dahinter stehen. Ich finde das einmal gar nicht so einfach und klar. Und ich würde es darum auch begrüßen, dass man die Gutachter viel mehr würde vom Gericht begrüßen, weil man halt mündlich doch, dass die Sache nochmal anders kann erläutern kann als nur im Schriftlichen. Plus, dann hast du auch einen Eindruck von der Person, die es da begutachtet. Und das hilft natürlich auch, dann das Gutachten besser können zu lesen oder Qualität abzuschätzen. Aber zumindest im Kanton Zürich wird das absolut nicht gemacht, dass man ein Gutachten lässt. Es geht um Tatsachenfragen. Also medizinische Diagnosen, technische Abläufe, forensische Spuren. Das geht in einem Gutachten.
Aber ich glaube schon, dass man die Befragung von einem Gutachter, von einer Gutachterin vom Gericht kann durchsetzen. Den Anspruch hat man. Es wird einfach sehr oft auch gar nicht beantragt. Entweder kommt man nicht auf die Idee oder es kann oft eben auch eine schlechte Idee sein, dass man einen Gutachter, Gutachterin in Zeugenstand vor Gericht holt.
Also man muss selber mega fit sein in dieser Materie. Man muss dann da wirklich sich auch können auf Augenhöhe können diskutieren mit dem Gutachter. Problem 1. Problem 2. Sehr oft wird in diesen Gutachten halt nur die Schlussfolgerungen gelesen und nicht das ganze Gutachten. Obergefährlich, oberfahrlässig, oberunverantwortungsvoll, aber ich würde sagen, das ist relativ häufig der Fall.
Und gerade bei forensisch-psychiatrischen Sachverständigen, die sind extrem eloquent, die können sich super gut ausdrücken und sind einem rhetorischen schnell mal überlegen und das kann dort völlig hinten rausgehen, der Schuss.
Ja, vor allem
alles schon selbst erlebt.
Es ja oft auch Deutsche sind. Ja, mal, die sind rhetorisch schon fitter auf der Beine als wir.
Einfach in der deutschen Sprache sind sie teilweise sehr gewandt und
können schneller im Denken.
Schneller.
Also, nicht?
Ja, also jetzt bist du ja wahnsinnig mit Stereotypen am Arbeiten. Aber gut, kann man es einfach grundsätzlich sagen, forensisch-psychiatrische Gutachter, die hunderte von Gutachten geschrieben haben, sind extrem formulierungsstark und dann sind sie noch in ihrem Gebiet dir überlegen. Also das kann sehr gefährlich sein, jemanden versuchen, mit Ergänzungsfragen nicht eng zu reiben, wenn man selber nicht topfit ist, wie du gesagt hast.
Was ich schon erlebt habe, das war aber vor allem bei technischen Fragen, wenn du da mehrere Sachverständige hast zu der gleichen Frage, ist das hochspannend, weil du erlebst, dass genau wie auch bei uns, wie relativ das ist. Oder? Es scheint technisch, Physik, es scheint alles klar zu sein, aber es ist auch immer sehr viel Interpretation dabei. Und je mehr Sachverständige du hast, desto komplexer wird das Bild, aber desto besser bist du dann eben auch in der Lage abzuschätzen, was ist wirklich beurteilbar und was ist nur Interpretation. Und ich würde mir das auch viel mehr wünschen, dass wir Juristen viel neugieriger wären und das wirklich genau möchten wissen. Und natürlich, gerade wenn das Objekt ein Mensch ist, ist es ja nochmal anders. Also ich würde sagen, jeder Psychiater eigene Meinung.
Ist denn ein Sachverständiger wie ein Zeuge? Oder gibt es da Unterschied?
Also ein Zeuge sagt, was er wahrgenommen hat, typischerweise zu etwas, was er beobachtet hat. Ein Gutachter analysiert den Sachverhalt nach einem Delikt auf der Basis von erhobenen Befunden auf den Akten. Also es gibt vielleicht Überschneidungen beim Sachverständigen Zeugen, wo eben ein Rechtsmediziner oder jemand zur Todesursache unmittelbar vor Gericht befragt wird.
Richtig, ein Zeuge berichtet darüber, was er wahrgenommen hat. Ein Zeuge, Zeugin soll nicht dazu befragt werden. Was haben sie sich dabei gedacht? Was haben sie für ein Gefühl gehabt? Was haben sie gedacht, wie das noch hätte enden können? Denken sie, das ist gefährlich gewesen, was die Person gemacht hat? Denken sie, die Person hätte die andere dabei können umbringen? Das sind alles Fragen, die richtig in eine sachverständige Auskunft hineingehen. Noch schlimmer in Anführungszeichen wird, wenn zum Beispiel eine Therapeutin, ein Therapeut von einer beschuldigten Person oder von einer geschädigten Person im Verfahren befragt wird und dort eigentlich nur von Vorgängen nach Entbindung im Rahmen der therapeutischen Setting befragt werden und dann weitere Fragen kommen, die richtige Diagnosen gehen, richtige Prognosebeurteilungen etc. Und dort verlässt man dann sozusagen das Schiff oder zieht den Hut vom Zeugen ab und dann muss man auch als Verteidigung dann versuchen zu intervenieren.
Gerade als Verteidigung darf man auch eigene Gutachten vorlegen?
Man hat ständig die Möglichkeit, Eingaben zu machen. Man kann immer etwas einreichen. Natürlich wird es mit einem gewissen sogenannten Parteigutachten werden mit einem gewissen Vorbehalt oder mit einem Nasenrümpfen oder Stirnrunzeln teilweise entgegengenommen. Sie haben halt nicht den gleichen Beweiswert wie amtlich bestellte Sachverständige.
Ja, wobei ich das sehr eine formalistische Diskussion finde und sie ist unterkomplex, wie sie geführt wird, weil letztendlich kann auch ein Privatgutachten sehr fundiert sein. Ich finde auch, gute Gutachter sollten für beide Seiten tätig sein. Und letztendlich müssen wir es eben an der Sache, am Inhalt diskutieren und nicht einfach formell abklemmen. Aber da gibt es zahlreiche Podcasts mit dem Thierry Urwiler zu dieser Thematik. Mit Privatgutachten und der Rechtsprechung vom Bundesgericht dazu. Ich erlaube mir, auf die zu verweisen.
Also, wenn ich versuche, eine private Expertenauskunft einzuholen, versuche ich das eigentlich, wie es ja oft sehr kostenintensiv ist, auch zweizuteilen. Ich bitte eine sachverständige Person dann, machen Sie mal in einer ersten Prüfung, in einer ersten Phase eine Einschätzung, und zwar bitte ein Ergebnis offen. Ich möchte ja nicht, dass es der Arsch von einem bestellten Gutachten ist. Und wenn Sie mir sagen, Herr Münch, ich kann die These nicht stützen oder das wird nicht eine klare Aussage sein, wie Sie sich gewünscht haben, dann kann man das ja wieder abbrechen. Und ich finde es auch gut, wenn man an einem Parteigutachten die ganze Korrespondenz mit der sachverständigen Person mitgibt, wo man die sachverständige Person eben um ergebnisoffene Abklärung bittet. Oder eine sachverständige Person sagt, hey, gell, du kannst mich nicht kaufen, ich bestelle dir nichts, sondern ich schaue es einfach ergebnisoffen an. Das kann sehr viel wert sein.
Ja, und ein gekauftes Gutachten wollen wir ja meistens auch nicht, weil es eben keinen Wert hat. Sondern wir kommen ja auf die Idee, dann ein Gutachten holen, wenn wir eben am amtlichen Gutachten selber massive Zweifel haben. Und was ich auch schon gemacht habe, hast du ein amtliches Gutachten, dann lässt du es methodenkritisch analysieren von einer Koryphäe. Und wenn der sagt, hey, das langt absolut nicht wissenschaftlicher Standard, dann langt es schon mit dem methodenkritischen Gutachten. Vermeintlich gelangt es dann, quasi das der Justiz vorzulegen. Nur leider habe ich da schon Unglaubliches erlebt. Also.
Genau. Es gibt auch die Möglichkeit, gerade im Strassenverkehr gibt es gute private Stellen, wo man Einschätzungen von der Amtsstelle oder von den Spezialisten bei der Polizei kann auf Plausibilität prüfen. Das kostet oft nicht so wahnsinnig viel. Rechtsmedizinisch kann man gerade im ostdeutschen Raum für Schweizer Verhältnisse relativ günstig für Vorabklärungen, Plausibilitätsprüfungen gehen. Und es ist auch nicht immer so, dass man das Ergebnis von einem Gutachten einreicht. Es gibt ja viele Sachverständige, die zum Beispiel nicht zitiert werden wollen. Man will es vielleicht auch nicht offenlegen, dass man jemanden beizogen hat. Man kann das auch eine Art von einem Ghostwriting brauchen, solche Erkenntnisse.
Jetzt sind wir eigentlich schon ein bisschen in der Veranschaulichung. Also, was kennen wir für Gutachten? Also wir kennen rechtsmedizinische Gutachten.
Genau, sagt das zum Beispiel Gutachten über die körperliche Untersuchung heisst es in Zürich vom Institut für Rechtsmedizin. Es gibt dort auch Funktionsberichte, es gibt aber auch Laboruntersuchungen von Blutwert, von Urinwert etc., ob jemand betrunken war, wie betrunken eine Person war etc.
Genau, oder auch eine Schriftanalyse. Ist euch das eine Fälschung? Gibt es da verschiedene Zeiträume, wo was geschrieben worden ist? Das ist schon noch faszinierend, genau, was da alles möglich ist.
Das ist aber dann mehr vom Urkundenlabor, das ist dann vom Vor.
Das ist vom Vor.
Übrigens, dort hast du eine Frage an dich. Ist dir auch schon aufgefallen beim Vor, dies ist kein Gutachten im Sinne von Artikel 182 StPO, dass es so fett geschrieben ist?
Ja, dann ist es so ein Vorbericht.
Es ist eine Art Vorbericht, das kommt noch oft vor. Also dort sind sie nicht auf die Wahrheitspflichten und die Anforderungen der sachverständigen Person und der Auftrag, zu dem kommen wir in den nächsten Folgen noch. Das sind so Vorberichte, die kann man eigentlich immer noch anzweifeln und sagen, die haben keine Gutachtensqualität. Da kann man sich immer fragen, in welchem Zeitpunkt bringt man so etwas oder nicht. Das ist vielleicht auch ein taktisches Element, dass man das vielleicht im Verfahren lässt und erst vor Schranken sagt, aber das ist ja gar kein Gutachten.
Ja, ja, aber das haben die Strafverfolger schon im Blick und oft ist ja dann zumindest spätestens im Schlussvorhalt wird er das vorgelegt und können Sie das anerkennen oder wollen Sie da noch eine vertiefte Gutachten. Dann gibt es psychiatrische Gutachten, vor allem über die Schuldfähigkeit.
Das heisst vor allem über die Schuldfähigkeit, aber also vor allem auch über Massnahmenbedürftigkeit?
Oder das nicht? Folgt dann daraus, ja.
in meiner Berufswelt nimmt die psychiatrische Gutachten eigentlich am meisten Platz ein von allen sachverständigen Beurteilungen und auch die mit am weitreichendsten Konsequenzen für die betroffene Person.
Was mir uns zum Problem führt vom Teilnahmerecht, dass da einfach ein Therapeut, ein Gutachter einer beschuldigten Person gegenüber sitzt. Es wird nicht aufgezeichnet, es ist kein Anwalt im Raum, also es ist eine Blackbox, wie die Gutachten zustande kommen. Jeder weiss, zwischenmenschliche Kommunikation ist nichts Exaktes und darum könnte durchaus auch Missverständnis entstehen. Und man kann vielleicht so sagen, ich weiss nicht, ob du da meiner Meinung bist, aber es gibt sehr grosse Unterschiede in der Qualität der Gutachten. Es gibt Gutachten, die man liest und der Klient sofort erkennt und es gibt Gutachten, die man findet, naja.
Ja, das ist halt alles nicht sehr exakt. Das sind alles ein Ausblick in die Zukunft und das macht es so umso schwerer können zu akzeptieren, dass der Gutachter, Gutachterin ganz allein mit einer beschuldigten Person ihre sozusagen ausgeliefert im stillen Kämmerlein sein kann, weil die Konsequenzen sind dermassen weitreichend, das kann man sich kaum vorstellen. Das gibt unbefristete, freiheitsentziehende Massnahmen, oft in Beschweiz mit einer inflationär gestellten Diagnose von Persönlichkeitsstörungen. Unabhängig davon, über Sinn oder Unsinn von einer strafrechtlichen Massnahme. Dadurch, dass die Konsequenzen dermassen frappant sein können, sollte das keine Kabinettjustiz sein, wenn es um die psychiatrische Begutachtung geht. Und ich möchte nicht einmal so weit gehen, obwohl ich natürlich auch befürworten würde, dass die Verteidigung kann zwingend mit anwesend sein. Ich kann mir schon vorstellen, dass das für die ganze Dynamik der Exploration schwierig sein kann, dass ein Strafverteidiger, ein Strafverteidiger das kann verzerren kann. Aber warum um Himmels Willen nimmt man es nicht auf? Warum ist man nicht bereit für die Transparenz und anderen zu sagen, das habe ich gehört und das sind meine Schlussfolgerungen davon?
Und ich als Podcaster weiss, ich bin in einem Gespräch, ich bin völlig gefangen in der Gesprächssituation. Wenn ich später das nochmal höre, habe ich mitunter einen ganz anderen Blick aufs Gespräch als wegen dem Gespräch selber. Und ich entdecke auch ganz viele so stille Hinweise, die ich dann vielleicht nicht gehört habe und nicht nachgegangen bin. Also ich bin auch überzeugt, es wäre für die Qualität von diesen Gutachter enorm wichtig, das würde ich aufzeichnen.
Also sie zeichnen es ja auf, sie geben es uns einfach nicht.
Das haben sie gerade sagen. Aber es gibt immer mehr Bewusstsein auf Ebene Strafverfolgung, vor allem bei den Jugendlichen, bei den Jugendanwaltschaften, wo das einmal Teil vom Setting ist, dass man sagt, okay, kein Teilnahmerecht, aber wir machen eine Aufzeichnung und die Verteidigung kann das anschauen.
Eben Gutachter zeichnen ja oft auf, um nachher sich dem können das wieder richtig können zusammenfassen. Sie behalten es einfach für sich. Es wird viel mehr Akzeptanz schaffen für betroffene Personen, denke ich. Es wird der Verteidigung leichter fallen, etwas nachzuvollziehen. Die Öffentlichkeit ist es
vermutlich... Es wird auch am Gericht leichter fallen, etwas nachzuvollziehen.
Die Öffentlichkeit ist es leider offenbar egal. Es gibt nie grosse Diskussionen über die ganzen strafrechtlichen Massnahmen. Mehr ist besser. Dort haben die beschuldigten Personen leider keine Lobby. Ich entschuldige mich höflich, dass wir komplett abgewichen sind vom Kernthema.
Ich möchte noch sagen, dass wenn du mit Gutachterinnen und Gutachtern redest, dass die sich dann gerne nicht verschliessen. Die finden das gar nicht so eine dumme Idee. Es ist einfach unser Bundesgericht in Lausanne, wo da einfach nicht bereit ist, auf eine Rechtsprechung zurückzukommen.
Steht der Tropfen und so, oder?
Genau, steht der Tropfen. Glaubwürdigkeitsgutachter, Gregi, hast du schon mal Glaubwürdigkeitsgutachter eingeholt?
Also beantragt oder selber eingeholt?
Beantragt und oder selber eingeholt.
Also das mit dem Beantrager, das ist ja eigentlich wirklich etwas mit dem Don Quixote und der Windmühle. Dort ist ganz komisch, im Gesetz steht zwar, wo man keine eigene besondere Kenntnisse und Fähigkeiten hat, die Gerichte sagen ja gebetsmühlenartig, das ist unsere ureigenste Kompetenz, Aussagen zu würdigen. Wenn man dort aber genauer reinschaut, ist das eine Wissenschaft für sich. Und dass man genau dort jetzt entfernt von, wie heisst, Nackbänder, entfernt von denen weitere Kenntnis hat, das denke ich mir schon sehr also, verfälscht. Oder?
Ja, es ist, glaube ich, einfach wahrscheinlich eine Laiensicht als mündliche Wort. Man versteht, man kann ja jemanden abschätzen, ob das richtig oder falsch ist. Es ist auch wieder unterkomplex, wie man diese Problematik anschaut. Und man muss auch sagen, ich meine, die Richter haben die gleiche Ausbildung wie wir und wir haben nie Vernehmungslehre im Studium gehabt. Und da langt einfach auch nicht einmal ein Kurs von 3 Tagen.
Eben, natürlich würde das schlagartig unser Strafjustizsystem zum Erliegen bringen,
aber wenn wir immer eine Gutachtung haben. Aber in Deutschland funktioniert das auch so. Da hockt ein Sachverständiger im Raum und gibt dann eine Einschätzung ab.
Ja, die haben aber auch die Unmittelbarkeit, ja, weil relativ schnell kommt es vor Gericht. Also Chancen hat man und schon erlebt bei geschädigten Personen oder möglicherweise geschädigte Personen, die eine geistige Beeinträchtigung haben, bei Jugendlichen oder bei kindlichen
Geschädigten,
depassiert es
ja,
immer wieder. Genau.
Ja, dort ist ja immer eine sachverständige Person bei der Befragung vom Opfer anwesend und macht eine Einschätzung.
Gut, aber die Einschätzung ist oft ein One-Pager. Oder ganz kurz, ja, das ist alles, man hat das richtig gefragt und so. Aber wirklich vertiefte Auseinandersetzung und Glaubwürdigkeitsgutachten habe ich in der Regel nur dort erlebt. Wie siehst du es mit Privatgutachten als sozusagen eine gutachterliche Stellungnahme zu einer bestimmten Aussage? Hast du das schon gemacht?
Ich habe mich überlegen. Sicher nicht an der Tagesordnung.
Ich habe es schon gemacht und es kann durch, und das hat zum Erfolg gehabt, und da können wir vielleicht noch mal kurz auf Privatgutachten zurückgehen. Es hat zum Erfolg gehabt, dass das Gericht entschieden hat, wir machen jetzt ein amtliches Gutachten. Also ein Privatgutachten kann oft der Steigbügel sein, um zumindest Zweifel zu sehen, dass ein Bewusstsein kommt oder eine Sensibilität von der Strafbehörde, okay, da müssen wir jetzt etwas machen und da holen wir jetzt ein unabhängiges Gutachten ein.
Ja, es wäre natürlich ein starkes Stück, dass man kein Sachgrund reingenommen hat, dann hast du ein Privatgutachten und dann als Justiz zu sagen, man setzt uns jetzt über das hinweg.
Bist schnell in der Willkür.
Also das ist eine Möglichkeit. Ja, also die Begutachtung ist ein weites Feld. Da ist, glaube ich, auch viel im Fluss. Und jetzt gerade mit den neuen Technologien wäre ja eben auch, weißt du, die Rechtsprechung kommt ja auch von einer Zeit her, wo natürlich ein Aufzeichnen immense Schwierigkeiten mit sich gebracht hat. Und heute ist ja das alles eigentlich Makulatur. Es wäre ganz einfach.
Also wir haben es gesehen bei dem Artikel 182, wir sind gerade 2-3 Mal abgewichen und haben ganz viele andere Themenfelder, die wir diskutieren haben. Das hat eine gewisse Sprengkraft und hat halt auch ein gewisses Gewicht, wenn es ums Schicksal von einem Strafverfahren geht. Wir schauen darum in den nächsten Folgen darauf, was gemäss am Gesetzgeber die Anforderungen sind für ein ordnungsgemäßes Gutachten.
Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen und dich inspiriert, deinen eigenen Weg zu gehen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch. Dort findet sich eine Vielzahl von weiteren spannenden Episoden. Ich freue mich auch, wenn du den Podcast bewertest und ich freue mich, wenn du weiter dabei bleibst. Denn auf dem Weg als Anwältin ist ein gemeinsamer Weg. Dazu gehören verschiedene Ansätze, Erfahrungen und Perspektiven. Also, danke fürs Einschalten und bis bald.